Herzlich willkommen erstmal zu der diesjährigen Lightning Talk Session auf der Gulasch Programmiernacht. Wie sind wir überhaupt an diesem Punkt gelandet, dass ich hier heute die Lightning Talks ein bisschen verwalte? Das Content-Team hat vor ca. anderthalb Wochen in Matrix eine SOS-Nachricht geschrieben, da Sir Pony, der dieses Jahr leider nicht die Lightning Talks moderieren kann, eben fehlte und einen Ersatz gesucht wurde. Daraufhin habe ich mich gemeldet und nun sind wir hier. Und es gibt wieder die allseits beliebten Lightning Talks. Die Regeln der Lightning Talks. Ich hoffe, ihr kennt sie alle. Ansonsten Kurzabriss. Ihr habt 5 Minuten, um über euer Lieblingsthema zu berichten. Sei es irgendein Projekt, an dem ihr arbeitet, sei es irgendeine Veranstaltung, die ihr mitorganisiert, was auch immer. Ihr solltet euch nur bewusst sein, die Lightning Talks werden dieses Jahr aufgezeichnet und gestreamt. Wenn es also ein Thema ist, worüber ihr eher im vertraulicheren Rahmen reden wollt, also kein Recording und so, meldet euch am besten eher gegen Ende der Stunde, damit wir es den Work ein bisschen einfacher machen können. Gut, und dann möchte ich auch schon jetzt den ersten Speaker hier vorbeten. Und zwar haben wir einen Icarus hier. Der Icarus möchte uns berichten über Prison Break, Breaking Out of Kiosk Mode Environments. Ja, HDMI funktioniert. Musstest.
Das hier?
Genau, einfach abstecken. Ja, wir haben ein Bild. Und damit, hier ist das Mikro, the stage is yours. Das
wird schwierig mit Tippen, mal schauen. Hi, genau, mein Name ist Gerhard oder Icarus. Ich habe einen Talk vorbereitet, geht eine Stunde. Habe ihn vergessen einzureichen, dann dachte ich, jetzt eine kleine Preview, vielleicht ein paar Minuten. Es geht um Kiosk-Systeme, sowas. Und sind wir mal ehrlich, jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal davor gestanden und hat ein paar Tasten mehr gedrückt, als eigentlich gedacht war, um zu schauen, was denn so passiert, wenn man da noch was anderes macht. Darum geht's ja eigentlich auch. Kann ich irgendwie an diesen Systemen ausbrechen, um da dran zu kommen? Kiosksysteme können auch sowas sein oder sowas. Das war einfach nur so ein bisschen die Idee. Naja, wir haben keine Zeit, also machen wir einfach nur ein paar witzige Demos, hoffentlich, mit denen wir uns die Zeit vertreiben können. Kleine Sache von mir, meine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist in der Vergangenheit, ich bin Pentester, ich schaue sowas öfter mal an, ist, dass viele Systeme tatsächlich Windows darunter haben. Also sind jetzt die Sachen, die hier viel passieren, Windows. Gerne sind das auch mal Webseiten. Das hier ist eine Webseite, ich kann keinen Rechtsklick drücken, das ist ein Edge im Kiosk-Mode, das hat er fest eingebaut. Was ich in solchen Fällen suche, ist zum Beispiel gerne mal irgendwas, was halt nicht unbedingt direkt irgendwie ein Link ist oder irgendwas Besonderes als Link ist. Das hier sind zum Beispiel PDFs und ein PDF, dann kriege ich auf einmal schon einen Button mehr. Dann kann ich schon mal auf den Dialog drücken. In dem Dialog, also angenommen, wir haben jetzt mal keine Tastatur da noch dran, dann kann ich da irgendwie unter Windows gehen. Oh, jetzt muss ich kurz scrollen. System 32. Wir schauen mal alle Sachen an. Gut, ich cheat mal so ein bisschen. Wenn ich keine Tastatur habe, vielleicht ist sogar der Rechtsklick gesperrt, das habe ich auch häufig bei solchen Systemen. Man kann aber über eine Exe einfach drag and droppen, das geht auch mit Linksklick und dann öffnet sich das auch. Und ich kann hier oben in die Leiste auch wieder ein CMD, tatsächlich in die Speichern-Leiste kann man unter Windows oben einfach CMD eingeben und dann öffnet sich die Konsole. Kann man eine Kleinigkeit machen. Was anderes ist, also solche solche Beispiele gibt es natürlich haufenweise und das müssen auch nicht immer so ganz leichte Systeme sein. Oh, Sekunde, das wollte ich gerade nicht. Irgendwie eine schöne Sache ist vielleicht noch das hier. Das habe ich nur als Video gerade aufgezeichnet. Das hier ist ein tatsächliches Ticketsystem. Das ist jetzt in Serbien, also wirklich mit Kreditkartenterminal und sowas. Und es müssen nicht immer so krasse Hacks sein, sondern Gesten auf Touchscreen funktionieren auch. Und dann kann man tatsächlich auf so einem System auch schon mal Spaß haben. In Tübingen gibt es auch eine Eisdiele mit einem Bestellsystem, da funktioniert das genauso. Wer da mal vorbeischauen will. Genau. Da kann man tatsächlich auch wischen. Also Windows, gerade ab Windows 10 gibt es halt Gesten und das vergessen halt auch viele irgendwie, sich darum zu kümmern. Wir können natürlich auch, schlechthin genial ist, wenn man eine Tastatur dran hat, weil dann kann man sehr viel machen. Ich glaube mal, die Gamer unter euch, ich fange jetzt nicht irgendwie mit Alt-Steuerung Enf an, um in den Taskmanager zu kommen. Das ist fast immer gesperrt, solche Sachen. Aber allein schon fünfmal auf Shift rumhämmern, die Gamer unter euch kennen das irgendwie, passiert irgendwie aus Versehen mal. Dann komme ich halt auch in irgendwelche Pop-Up-Dialoge, wo ich dann nach irgendwelchen Links schaue. Hier drin öffnet sich ein Browser. Downloads ist ein guter Ordner. Dann gibt's hier und dann habe ich eigentlich auch den Explorer und kann weitermachen. Also das ist eine kreative Aufgabe, da irgendwie rumzusuchen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen. Es gibt auch noch so andere Sachen wie, oh, jetzt wird es schwierig mit dem Mikrofon. Ich weiß nicht, ob jemand Shift, Alt und Drucken kennt. Drückt das mal hier, macht auch so einen Dialog. Ne? Okay, diesmal hat er gerade keinen Link, vielleicht habe ich mich irgendwo verklickt. Also der hat normalerweise auch einen Link, mit dem man ausbrechen kann. Es gibt auch Shift, Alt, Numlock. Also es wird immer abstruser und je mehr man abstruse Tastenkombinationen kennt, desto seltener werden sie von Leuten gesperrt. Es gibt auch eine Tastenkombination oder eine Sache, die fast nie gesperrt ist, die rechte Shift-Taste. Das merkt ihr vielleicht gerade gar nicht, aber ich drücke da drauf. Und wenn ich die rechte Shift-Taste unter Windows für 12 Sekunden lang drücke, kommt einfach so ein Pop-up. Und auch hier kann ich wieder natürlich draufdrücken und wieder ausbrechen. Also da gibt es wirklich mannigfaltige oder vielleicht gibt es Bonuspunkte, wenn im Publikum noch jemand den LinkedIn-Shortcut kennt. Okay. Richtig. Wer kennt ihn nicht? Genau. Öffnet sich LinkedIn. Hat Windows eingebaut, auch in Windows C. Bitte? Zu viel LinkedIn. Ja, es geht tatsächlich auch mit W für Word oder X für Excel, glaube ich. Also gibt es ein paar komische Tastenkombinationen drin. Ich glaube, für mehr reicht eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, die Zeit. Ich habe nicht drauf geschaut. Ja, reicht wahrscheinlich nicht groß für mehr. Klar, Tastatur ist natürlich immer das Beste, wenn man keine Tastatur hat. Ich hatte auch schon mal Systeme, die hatten einfach Bluetooth an. Dann habe ich eine Bluetooth-Tastatur gepairt. Das hilft natürlich auch. Solche Sachen geht es da drum. Und vielleicht kann man noch einen ganz kleinen Blick reinwerfen. Eine ganz spannende Sache. Co-Driver Install, ich weiß nicht, ob das Leute hier kennen. Wenn ich zum Beispiel USB habe, kann das funktionieren. Das ist jetzt auch einfach ein Kiosk-System. Auf der anderen Seite simuliere ich, gerade mit einem Synthian-Board, aber geht auch mit einem Flipper oder irgendwie Rubber Ducky oder sowas, eine Gaming-Tastatur. Und wenn das System Internet hat, also klar, eine Tastatur, Standardtreiber, Linux, da muss es nichts mehr runterladen, Windows muss nichts mehr runterladen, aber es gibt Co-Driver und Windows hat dafür ein extra System und das standardmäßig auch angeschaltet. Wenn es Internet hat, merkt man jetzt gar nicht mehr den Grund, lädt er tatsächlich einfach munter eine Exe runter, ich klicke mal ein bisschen weiter und dann kommt die halt einfach und poppt auf und damit kann man dann einfach irgendwie installieren. Alles, was man dafür braucht, ist halt irgendwie so ein Gaming-Tastatur oder sowas und klar, wenn ich nicht aus dem Installer ausbrechen kann, hier ist es halt der Dialog und da gilt dann das andere auch wie immer, irgendwelche komischen Links suchen. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, ein bisschen anderer Dialog hier. Die UAC kennen wahrscheinlich auch einige, landet man auch im Browser, gerne auch irgendwie Bing und dann gibt es auch gleich das Bilder und dann gibt es auch wieder den Browse-Dialog, weil ich Bilder hochladen kann und den kennen wir ja eigentlich schon und da kann man dann auch wieder CMD eingeben. Das soll es mal gewesen sein, vielleicht nächstes Jahr irgendwie ein längerer Vortrag. Danke.
Eine witzige Präsentation. Ich würde sie vielleicht nennen 50 Ways to Break Out of Windows Kiosk Mode, weil ich glaube, das waren noch nicht alle. So. Gute Frage. Aber nun zum nächsten Talk. Thea, Tea like the drink, möchte uns heute über Hellchaos, Use those domains you pay for berichten. Wir kennen es alle. Wir haben Domains, die wir eigentlich nur mal registriert haben, weil sie witzig geklungen haben. Zum Beispiel, wenn es einen Skandal bei Politikern gibt. oder so. Und da gibt es auch natürlich entsprechend dann Domains, die brach liegen. So. Ja. Applaus für T.
Oh Gottchen, schlecht.
Sorry, ich schau mal den Keyboard Layout.
Fullscreen on Mac is. Oh, probably just the issue. There you go, that works. So, no image. No image, second image. Can I get the screen that I have visible here? Oh, they're not. Maybe just a. There we go. Okay, hey Chaos, use those domains that you already pay for. This talk has one assumption, you already pay for a domain, or in my case, 12, or in the case of a person from the front-end meetup, 48. Does anyone have more? Raise your hands. No? Okay.
You need to ask, does anybody know somebody who has
more? What is the most domains that someone knows someone has? Above 100?
Yeah.
What's it? Anyway, who here has at least one domain? Nice. And who of you has a domain that they don't currently use for anything on the page when you visit in a browser? Cool, you are my target audience. Or anyone who does not own a domain yet. So assumption number two, it looks like this when you open it, or it looks like this. Maybe you just never got around, maybe you just bought it for email, maybe you just thought it would be cool to have it. But my suggestion is, I want you to make a website. How? Maybe you think, hey, I heard about all these cool frameworks. WordPress is the hot new shit, isn't it? No. Or I use CoreNet, whatever that is, at work. I don't really want to work with that personally. Then don't. Use HTML and CSS. It's made for people like your grandma so they can put recipes on the internet and cat pictures. That's my cat playing piano. So maybe you think, like, oh, does it cost money to host or is it insecure if I just put it on my computer? Well, then don't. There's Codeberg pages, GitHub pages, GitLab pages, or NeoCities where you can get hosting for entirely free. And I mean, for those, at least you need to know what Git is or learn. And for that one, you can just entirely write your website in a browser. You get like a code editor, you can upload images. It's really cool. It's, you know, a successor to GeoCities, the thing that Yahoo killed in the early 2000s, I think. What if you think like, oh, I don't know what to put on that website. Here's a few ideas. An introduction about who you are. That's mine. And you can put a blog about things that excite you, like cake or lucid dreams or your chaos talks. Or you make a portfolio for all the cool projects that you've been working on. Or just a link list for all the social media where people can find you, so you can link a single place instead of five at once. Or art, music, whatever, anything you're excited about. It can be your own stuff, or you can do a curation of your favorite playlist. This is a website I made only about brutalist games, super niche. That is my most visited website of all the 12. Yeah. I don't know what to say about that one. And there's a big web of indie web enthusiasts, and they want to have you join them. They want to have you join their web ring. They want to have you sign their guest book. And they want you to create a little button in 88x31 pixel resolution so that you can add it to your website, and then they can add it to theirs. It's kind of like, it's really exciting. I encourage you to go on someone's website who has these and just click through. It's in an infinite rabbit hole. Each time you end up somewhere else and you find lots of creative things, and they're not that hard to make. Boot up your favorite virtual machine of Windows 98 and open Microsoft Paint, go ahead. And keep it simple, stupid. Don't ruin it with all of these at once. Start simple. You have a domain, put a meme on there. Put a button on there. Put a, hi, this is my cat on there. It doesn't matter. Just at least I never want to see a 404 again from any of you. I encourage you to make one of these buttons. And currently during the GPN, I have made this little button website thingy. It's currently running on a computer that's over there. So it will go down briefly after GPN. I hope I'll put it up again. Where you can submit your own buttons and find buttons from other people, go down rabbit holes. After the session, take 12 hours to do that. Have fun.
Thanks to T for her incredible presentation. Also, if you need some hosting space, get in touch with me. We can arrange that. So, now after we had some pre-sign-up lightning talks, I would open up to the audience. Who here has a lightning talk? Oh, two. Let's just say, play rock, paper, scissors, who gets to go first? Okay, we have one.
Ah, super, das ist ein Linux-System, ne? Genau, hier, der hier und dann, Moment, GPN und dann können wir die ODP nehmen.
Die PDF ist besser.
PDF ist besser, okay. So, hi, thank you very much for giving me the opportunity to give you a lightning talk. So my talk is about trolling the world of CFD with a cow. CFD stands for computational fluid dynamics. And there's this joke among the physicists, assume a spherical cow, because physicists like to do approximations all the time, and for spherical objects, the calculations are a lot more simple. Like if you have laminar flow around a sphere, you can even solve it analytically with the Navier-Stokes equations. And I wanted to show that it is possible not assume a spherical cow. If you have any geometry that is more complicated or you have turbulent airflow, then you need to go to simulations. But previously, prior to my university time, this has been very expensive and the run time was very long, in the order of weeks for such a detailed simulation. And I made that in 20 minutes on a gaming PC. All of this started with a problem that I had in my research time at university. I wanted to simulate raindrop splashes when a raindrop hits a water surface and creates a splash of tiny droplets. And I had to simulate thousands of those raindrop splashes without years of CPU runtime and on some affordable hardware. The solution is a Lattice-Boltzmann. That is one way to simulate fluid flow, in combination with OpenCL, the open computing language that is currently maintained by the Kronos Group. Lattice-Boltzmann is a discrete fluid solver. You have a volume of with some fluid in it, and you divide it up into Cartesian grid cells, little cubes, and at each cube position, you calculate the density of the fluid and the velocity. I won't go into details. Lattice-Boltzmann itself needs those so-called density distribution functions. They are marked in gray here, and they are just floating point numbers that are copied around in memory or in the video memory of a graphics card. Unfortunately, LBM needs a ton of memory, and the graphics cards don't have a lot of memory. They have fast memory, but there's not a lot of it. Here, this is visualized a GPU. The problem is the memory chips have to be in the direct vicinity of the die. You can't place them further away, because then the signal integrity would be too bad. So you have limited memory. Lattice-Boltzmann, before my time, needed around 350 bytes per single grid cell. You can't do a lot with that. In a single gigabyte of video memory, you fit 3 million grid cells. That's not a lot. And I managed to reduce it to 55 bytes per grid cell, which means you can now fit 19 million grid cells in a single gigabyte of memory. That allows you to simulate gigantic grid resolutions with super, super fine detail on very cheap hardware. I did this with floating point compression to 16-bit floating point. I developed my own FP16 format for it even. And Lattice-Boltzmann is a bit similar to Conway's Game of Life. If you recall the algorithm, you need two copies of the grid in memory. In even time steps, read from one grid, write to the other, and in the odd time steps, the other way around. And Lattice-Boltzmann has the same problem because there's memory dependencies between the grid cells, but I found a clever esoteric algorithm that resolves this, which cut the memory footprint in half again. Yeah, once you simulate those gigantic resolutions, how do you even visualize it? If you can't see what is going on, it is not of too much use. The problem is that here in this case, this was on a 64 gigabyte graphics card, a single frame of video of the volumetric data, if you do post-processing rendering, would be 15 gigabytes. If you imagine you have like 2,000 video frames, that fills up an entire NAS very quickly, and it would also elongate the runtime quite a lot. I've done simulations where a single frame is 1.4 terabyte. So one hard drive for one frame. So instead, you do in situ rendering, you pause the simulation, render it, and then continue the simulation. So the rendering has to also work on hardware that doesn't have rendering hardware in it, like NVIDIA A100 graphics card, for example. All of the data center GPUs, they don't even have rendering hardware. So I wrote my own rendering engine in OpenCL because that is universally compatible. I did some fun games. SLI is dead, long live SLI. OpenCL works on every GPU from every vendor. And I made the algorithm compatible with multi-GPU. It doesn't matter if it's an AMD, NVIDIA, or Intel, or some other vendor GPU. You can put three different GPUs in the same computer, split up the box in three parts, and compute each part with one of the different GPUs. And in between the boxes, they communicate some data seamlessly over PCI Express. The result is that you can pool all of the VRAM of the GPUs together for a larger simulation. And finally, because it's OpenCL, it also runs on the CPUs. And if the GPUs in an entire server don't have enough memory for your demands, you can also go with a CPU server. And the Intel Xeon 6 CPUs, they can take 6 terabytes of memory in a single server. So I did a simulation on that with over 100 billion grid cells with a runtime of 1 month. And with other software, you need an entire room full of GPU servers or CPU servers to do similar stuff, and I did it on a single computer. That was the largest CFD simulation ever on a single computer. The code is on GitHub. You can play around with it. It's free for non-commercial use. Around a third of the source code is OpenCL. It's like between 10 and 12,000 lines. It's not a big source code. And the popularity of it has gone through the roof already. Here in the top right, there's a chart compared to some other very great and popular open source solvers like OpenFOAM and SU2. And yeah, the number of stargazers just shoots through the roof. People like fast code. So thank you very much. If you have CFD demands, play around.
Well, thanks to Project Physics for his amazing presentation, and probably now we know where all the RAM went. For our next presentation, I would like to give our little fox over here the stage. The ears resemble a fox, somewhat.
Well, it's a lynx, but thank you.
And while we prepare, just a general recommendation to anyone trying to run Linux on a T2-based MacBook, don't. It's in hell to get set up.
Isn't there a full screen button somewhere?
Yeah. FN and F11.
I tried. Oh, there we go. Okay.
Close it. And.
Okay.
Does it work? Here is K1 with his animatronic cat ears.
Yeah, I might have slightly over-engineered this project, but I already held a lightning talk about this last year. I assume most people here weren't there, so I'll do a quick recap. I'm Chiron. I'm usually an aerospace student. I have nothing to do with hardware, embedded, or anything else professionally. So don't take me as an expert in anything I'm talking about. But you may have seen this banner I put up at Congress because I was out with 38 degree fever. But yeah, to recap, these ears, I wanted to make the move, and the classic solution would be to use RC plane servos. But the RC plane servos have a lot of gears in them and spin at very high revolution, so they tend to be quite noisy, and I'd like to hold conversations with people without being annoying. So I tried stepper motors. It turns out they need constant holding current, which means they draw like 15 watts in my hair. I wouldn't recommend. So the solution I found in the end was using field-oriented control with gimbal motors that you usually use to stabilize cameras. With that, you basically calculate where to point the magnetic field in the motor to produce a specific amount of torque by having a position sensor. This is a driver chip that just controls the phases, and all the computation of where to point the magnetic field is done in software. This is really cool because you get insane power density out of it. Basically, all the big dog robots and other humanoid robots you see these days are basically driven by field-oriented control, like the MIT cheetah here. Because you get insane power density and control. Because you can not just control position like with a servo, but you can control how much force to apply at any one time. And you can also do cool stuff like this other open source project, the Smart Knob, which you can program how many detents it has depending on which job it has and how far you can turn it before it runs into a limit. Basically a software programmable system, which is quite cool. And yeah, the software for this is simple FOC is at least the library I'm using, so I didn't have to do any of the fancy math to do the computation. So that made the project quite a lot easier. Last GPN, I had a perfboard prototype hacked together just barely like 4 a.m. the night before GPN. I didn't have anything documented, and it was quite fragile. In fact, you can see the bamboo skewer on the front of the PCB that's holding it together. But it worked, and I was not quite prepared for how many people wanted to know about it. So since then, I've uploaded all the 3D print files, all the code, all the wiring. Everything is on GitHub. It's fully documented. The link is also, again, at the end of the slides if you want it. So that's out there if you want to build it yourself. Then I learned PCB design with KiCad, which is awesome. And much to my surprise, it actually worked. Mostly, we'll get to that. But yeah, the PCB works. Here's a cool X-ray shot from when I had it manufactured. And there's also a new animation system for the ears now, which hasn't been backported to the old ears yet. There's real multi-core with some hackery. If you look at the code, it's terrible, but it works. So the FOC actually runs on one the separate core on the ESP32 that drives this now. And much to the request of last year, the headpad sensor is now functional, if you can see it. This took 6 hours of debugging yesterday because the metal panels that you can see outside on the ceiling are at the exact height to cause an interference with the sensor, so it reads zero distance. So whenever I walked under them, my ears started shaking. So that was fun, but it works now. And yeah, I also added I2T current filtering to these ears because these motors can take a sustained around 2 volts without burning my ears. I'm giving 12 volts burst. So without this filtering, the old ears had a habit of I2C boss locking up and overheating. This shouldn't happen anymore. I think they haven't burned up yet. Yeah, next up, documenting the PCB version. The KiCad files are on GitHub. The 3D print files for the new version are coming after GPN, and hopefully I'll also write a documentation on the new code. Then the one bug the PCB still has, I put a too big debounce capacitor on the boot switch. So whenever you plug it in, when it has been off for a while, it goes to bootloader. So just press reset and it works. And maybe I'll make an animatronic Tails. Anyways, yeah, you can build this. The PCB version, the perfboard version is about 50 bucks in parts. I'm happy to help. Just reach out, open an issue. And yeah, that's my project.
And congratulations to Kaiwon for debugging the headpad sensor. I would say the Steel Beams just wanted to give you headpads. So, Is anyone in our audience who wants to tell us something? Oh, we have a volunteer. Entweder HDMI oder einfach komplett Stock.
Okay. Sollen wir rechts sein?
Wie ist dein Name?
Nein.
Kann man das nicht so anmoderieren?
Gerne.
So, was ist denn dein Thema?
Das Wort Shit.
Soll das ein RFC-Pan werden?
Vielleicht.
So. For our next presentation, also für unseren nächsten Talk, möchte uns Neiner oder Neuner, je nachdem wie er es ausspricht, mal über das Wort Schutt reden.
Ja, hi, ich mache das mal auf Deutsch. Es gibt ja das Klischee, dass Deutsche zur Not an einer roten Fußgängerampel auch kampieren würden über Nacht, wenn sie nicht auf grün geht. Deswegen denke ich, macht das auf Deutsch ein bisschen mehr Sinn. Ich habe mir auf dem Hellweg gedacht, ich könnte euch mal das Konzept hinter dem Wort Schutt erklären. Es ist ja so, dass überall, wo irgendwie Sachen standardisiert werden, wo es irgendwelche Regelwerke, Gesetze und so weiter gibt, gibt es irgendwo auch Begriffsdefinitionen. Ich komme so aus der Internet-Ecke, das heißt, ich beschäftige mich mit RFCs. Und in RFCs steht eigentlich überall oben erstmal drin, es gibt so ein paar Keywords, die sind groß geschrieben und die sind in RFC 2119 definiert. Eins davon ist must, must not, required und so weiter, aber vor allem auch should. Und ich finde should ein wunderschönes Konzept, deswegen wollte ich euch das mal kurz zeigen. Das ist die Definition davon, die ist ein bisschen länglich, also im Prinzip steht da drin, there may exist valid reasons und so weiter to ignore a particular item. Also auf gut Deutsch, dieses should ist eigentlich ein Muss. Also wenn irgendwo drin steht should, dann muss man das umsetzen, außer man hat einen echt guten Grund, es nicht umzusetzen und weiß auch, was die Implikationen davon sind. Beispiel, vorher noch, also im Prinzip, wenn man jetzt das so vergleicht, es gibt vorher noch may kann man optional implementieren, must muss immer implementiert werden, sonst funktioniert es nicht und should ist relativ nah dran an must. So, also man muss einen wirklich guten Grund haben. So, jetzt ist es so, Beispiel aus der echten Welt, rote Ampel, an einer roten Ampel müsst ihr anhalten. Auch die Fahrradfahrer, ich weiß, es ist schwierig zu verstehen manchmal. Außer es gibt Situationen, ne, zum Beispiel, wenn Blaulicht hinter euch steht und das Feuerwehrauto muss irgendwie durch, dann macht ihr Platz und dann fahrt ihr halt auch vorsichtig über die rote Ampel drüber. Das heißt, es gibt Bereiche, wo es einfach Sinn macht, sich zu überlegen, wofür ist diese Regel da und macht es jetzt gerade Sinn, irgendwie davon abzuweichen. So, warum erzählt der wirre Onkel da vorne euch das? Ich finde, wir brauchen mehr Schutz. Ich sehe das immer wieder. Also ich finde Schutz einfach dieses in den RFCs ein wunderschönes Konzept und ich finde, das sollte einfach in viel mehr Bereichen irgendwie Einzug halten. Ich habe immer wieder mal zum Beispiel mit Ämtern zu tun und dann hat man manchmal so Situationen, wo dann jemand sagt, naja, also wir finden das gut und das andere Amt, die sehen das auch so und eigentlich sind wir uns alle einig, dass das jetzt eine gute und sinnvolle Lösung für alle wäre, das so umzusetzen, aber irgendwo gibt es eine Dienstvorschrift und wenn man jetzt den Wortlaut ganz genau nimmt, dann können wir das jetzt leider so nicht machen. Und ich finde, an manchen Stellen muss einfach ein bisschen mehr Pragmatismus Einzug halten, statt einfach immer nur Dogmen und alles ganz, ganz wörtlich auszulegen. Die Juristen haben einen Begriff, der heißt teleologische Auslegung. Das kommt von griechisch telos, der Zweck. Da guckt man sich einen Gesetzestext an und überlegt sich, was ist der Sinn und Zweck dieses Textes? Ja, was will uns der Autor sagen? Was war damit gemeint? Und verwendet dann diese Auslegung, statt alles exakt genau wörtlich zu nehmen. Also das soll einfach nur ein Appell, kleiner Appell sein, dieses should auch irgendwie im Alltag zu leben und zu verwenden. Ich finde das eine gute Sache. Eins noch, falls ihr ein bisschen Spaß haben wollt, könnt ihr auch mal RFC 6919 durchlesen. Das sind further Keywords. Da sind so tolle Dinge definiert wie must, but we know you won't. Dankeschön.
Gratulation und danke an Neuner. So, haben wir noch einen, der hier einen Lightning Talk halten möchte? Naja, während ihr überlegt, meine Frage ans Publikum. Wer ist zum ersten Mal hier auf einem Chaos-Event? Wow, mehr als ich dachte. Habt ihr schon mal vom Trollen oder vom Engeln gehört? Ich muss zugeben, wo ich das erste Mal auf dem 35C3 war, mein erstes Chaos-Event und dann gleich direkter Kongress. Trollen oder Engeln ist eine sehr gute Art, Leute kennenzulernen und auch mal hinter die Kulissen der Veranstaltung zu blicken. Sprich, egal was man beim Trollen macht, sei es Bändchenkontrolle, sei es einfach nur Müll einsammeln, ihr hilft damit wirklich, dass die GPN, der C3, E-Stack, was auch immer, überhaupt erst zu so einer tollen Veranstaltung wird, wo sich alle wohlfühlen können. Und dann die Leute, die noch nicht getrollt haben, vielleicht weil sie zu schüchtern sind, versucht es einfach. Mal einfach für ein oder zwei Schichten. Und wenn es dann immer noch nichts für euch ist, könnt ihr sagen, ihr habt es versucht. Aber ihr habt trotzdem für die Veranstaltung geholfen. Wir haben eine Meldung. Ja, es gibt auch Sachen, wo Minderjährige helfen können. Klar, darfst du jetzt nicht unbedingt einen Chunk anrühren oder an der Cocktailbar stehen, aber zum Beispiel beim Infodesk mit sein oder einfach Access-Control nach Bändchen schauen. Das sind auch Tasks, wo Minderjährige vielleicht mit einem Erziehungsberechtigten zusammen gerne mal helfen können. So, kleiner Monolog. Hat jemand Interesse, noch was zu erzählen? Wenn jetzt keiner mehr Interesse hat, dann würde ich jetzt zu unserem letzten Talk übergehen und den Philipp nach vorne beten. Nur kurz zur Info für die Audienz. Dieser Lightning Talk wird nicht aufgezeichnet oder gestreamt, weil das die Wünsche vom Speakers sind. Und
ich dachte ja nicht, dass mehr Leute das wollen. Jetzt komme ich mir irgendwie dumpfer.
Ich habe auch mit mehr Leuten gerechnet.
Ja.
Damit, Philipp, the stage is yours.
Das ist ja schon eine Präsentation. Soll ich auf Englisch oder auf Deutsch reden?
Darfst bald aussuchen.
Ja, dann rede ich einfach weiter auf Deutsch. Ich habe eine, vorhin gab es schon einen Vortrag zu Webseiten. Ich mag es, Webseiten zu sammeln. Ich mag es, URLs zu sammeln. Ich mag sie auf einer Seite zusammenzutragen, wo Leute das finden können und vielleicht, wo ich das hauptsächlich finde, nachschauen kann. Und ich möchte euch über meinen very convoluted Ansatz sagen, wie ich derzeit Webseiten sammle. Wenn jemand Interesse hat, dem zu folgen, könnt ihr auf der URL meine Linkseite finden. Es gibt ansonsten keine Bilder und ihr müsst euch alles vorstellen, was ich ansonsten machen werde. Aber das ist meine Linkseite. Wenn man jemals mit mir redet, werde ich mich innerhalb von 10 Minuten auf diese Seite beziehen. Also personal quirk. Genau. Was ich von so einer Linkseite haben will, ist, dass ich eine gewisse Hierarchie von Links habe, die in gewisse Kategorien unterteilt sind, dass ich bei den Links Metadaten habe, wie irgendeine Beschreibung und wann ich das hinzugefügt habe, etc. Ich will ein RSS-Feed rausbekommen, sodass ich sehen kann, was die letzten Links sind. Und ich würde gerne haben wollen, dass man das im Browser bearbeiten kann. Also ich will nicht irgendwie eine Textdatei auf meinem Rechner oder auf dem Server, wie mich drauf SSH oder sowas, sondern ich will von egal wo ich bin, was dazu hinzufügen. Ob ich auf dem Handy bin, auf dem Arbeitsrechner, bla bla bla. Okay, das ist mal die falsche Taste. Und der Tech-Stack, den ich dafür ausgesucht habe, ist Apache, CGI und Go. Und ich möchte sagen, dass das, you should use this. Erstens, why Apache ist, weil ich persönlich überhaupt kein Interesse habe in Sys-Admin-Zeug. Ich will keinen Webserver hosten. Ich benutze immer Shared Hosting, wo irgendjemand anders das Zeug übernimmt. Und diese Server sind halt oft Apache. Es hat auch dieses nette HT-Access-Zeug. Und Apache unterstützt CGI. Und wer kennt CGI? Bitte melden, wenn es euch was heißt. Wer meldet sich und denkt, ich rede von Computer Generated... wofür steht es nochmal? Computer Generated Imagery, ja, nicht Graphics. Niemand. Okay, CGI erkläre ich dennoch. Was ist CGI? Anstatt, wie bei einem normalen statischen Webserver, du rufst eine Seite auf und es liest dir eine Datei aus, führt es ein Programm aus und die Ausgabe ist die Seite. Das heißt, man kann eine dynamische Webseite machen. Das gibt es schon seit einer Weile und niemand benutzt es mehr, weil es jedes Mal einen neuen Prozess erstellt. Aber mir ist das egal. Weil es zu langsam, oder Leute sagen, es ist langsam oder insecure oder sowas, aber das ist nicht mein, also das sind die zwei Spaßverderber in Informatik, Security und Performance. Das sollte man, man sollte sich nicht davon einschränken lassen. Es ist nämlich eine unglaublich einfache und elegante Technologie und wenn es nicht gut funktioniert, dann soll es jemand anders fixen. Weil es ist eine, es ist wirklich eine, ich scherze übrigens nicht, das ist eher eine serious opinion, das ist nicht eine strongly opinion, ist, egal. Und ich muss keine merkwürdigen Web-Frameworks verwenden, kein Django oder Node.js oder alles, was nach 1995 entstanden ist. Kann ich dir später? CGI, CGI, baby, CGI. CGI. Niemand besucht die Seite. Und wieso Go? Also Go ist ein bisschen neuer, ich gestehe es, aber es ist basierend auf Theorien, die in den 1970ern entwickelt wurden. Es ist nichts Neues dabei. Es ist sehr alt. Ja, genau. Was ist Go? Also Go ist eine Programmiersprache, die eine sehr ausführliche Standardbibliothek hat. Die Sprache ist ansonsten relativ langweilig und ich werde mich auf ein paar Bibliotheken, die ich benutze, beziehen. Es hat sehr einfaches Memory Management. Per Standard ist es Garbage Collected. In meinem Fall deaktiviere ich Garbage Collection, weil ich brauche es nicht. Und das Schöne ist, wenn man so eine Go-Anwendung baut, du hast eine Executable, du kopierst es auf den Server und das war's. Und man, die Executables sind spezifisch auch portabel, weil mein Webserver, auf dem ich bin, das, da läuft NetBSD drauf und ich will einfach, dass ich das jetzt auf meinem Linux-Laptop oder GNU-Linux-Laptop compilen kann und dann drüber kopieren, das passt. Und ich will mich nicht mehr damit beschäftigen. Genau. Es gibt ein Net-HTTP-CGI-Bibliothek in Go, das kann ich benutzen, kein Problem. Ich muss nicht wie bei Rust irgendeine externe, wie heißt es, Tokio, keine Ahnung, was es ist, benutzen. Ich muss keine merkwürdigen Namen, ich muss nicht auf GitHub mich oder sowas beziehen, sondern ich habe einfach die ganzen Sachen in der Standardbibliothek und es funktioniert. Und es benutzt das gleiche Interface, das man auch standardmäßig in Go verwenden würde für HTTP. Okay, jetzt die Frage, ich habe diese Links, ich muss sie irgendwie speichern, ich brauche irgendeine Datenbank. Meine Gegenfrage ist, what do you mean by a database? Ich mache keine Database. Was ich mache ist nämlich Folgendes. Ich habe diese Daten in Memory. Das ist quasi die Go-Deklaration von den ganzen, von der Database, die ich verwende, in Memory. Und wenn ich das jetzt bearbeiten will, oder wenn ich das bearbeitet habe, encode ich es mit einem gewissen Formatting, das heißt encoding/gob. Das ist, was Go verwendet intern, um Sachen zu serialisieren. Und ich schreibe es einfach auf die Festplatte. Und wenn ich das später wieder rauslesen will, dann decode ich es damit. Und es ist einfach binär. Das heißt unter anderem auch, die Structs, die wir vorhin gesehen haben, die kann ich nicht bearbeiten. Die sind fix, die sind... es ist extrem umständlich, da was zu machen, aber ich ändere sie einfach nicht, weil ich habe am Anfang die richtigen Entscheidungen getroffen. Und zusätzlich gzippe ich das Ganze einfach. Es macht keinen Unterschied aus, das sind Kilobyte-Dateien, aber ich gzippe es immer noch, weil es so schnell geht und es, keine Ahnung, vielleicht irgendwann. Aber ich mach's und ich lasse mich nicht davon wegbringen. Genau, das Ding ist nun, CGI wird jedes Mal ausgeführt und... ich brauche das nicht jedes Mal, dass es ausgeführt wird. Ich weiß, ich widerspreche mich, Performance, bla bla bla, aber mir egal. Ich will jetzt darüber reden. Anstatt dass die CGI-Anwendung jedes Mal läuft, generiert die CGI-Datei jedes Mal, wenn ich irgendwas bearbeite, eine HTML-Datei, die es daneben liegt. Und die HTML-Datei ist quasi, wird, also man slurpt die Datenbank raus und spuckt eine HTML-Datei nochmal daneben aus. Und diese HTML-Datei bezieht sich, also gut, es wird dann auch noch eine Atom-Datei erstellt, die zusätzlich ein XSLT-Stylesheet hat, damit man die schön anschauen kann, aber das ist nicht, das kann man sich anschauen, wenn man will. Das Interessante ist dann, diese HTML-Datei bezieht sich auf die CGI-Datei und die CGI-Datei ist also jetzt das Interface, um Sachen zu bearbeiten. Ich kann zu einem Text-Node einen Link hinzufügen, das bearbeiten, es irgendwo in meinem Baum herumbewegen und dann spuckt es jedes Mal eine neue HTML-Datei aus. Und bearbeitet die gob.gz-Datei neu und das wird einfach rausgeschrieben und es passt und es funktioniert. Es funktioniert echt gut, das ist das Schlimme daran und ich behaupte, dass das ein guter Ansatz ist. Und egal, ob ihr euch jetzt entscheidet, nicht meinem Vorbild hier zu folgen und diesen, ein Kumpel von mir hat das beschrieben als, wo war das nochmal, bizarre inner workings von meinem Programm. Ich stimme dem nicht zu. Würde ich euch dennoch nahelegen, wenn ihr eine Webseite habt, das war der Vortrag von Wohlverbinden, ja, genau. Es stellt eine Linksammlung, einfach eine Public Collection of Bookmarks, die ihr anderen Leuten zeigen könnt, wo theoretisch Web, also das ist Hits, war ein alternativer Websuchalgorithmus aus den 90ern, der hätte auf solchen Hubs basiert, Hubs von Seiten, wo wir Links sammeln. Und das hätte was anderes werden können als Google. Und solche nützlichen Seiten zu haben, wo man nützliche Webseiten verlinkt, ist genau das Ding vom HTTP. Wir sollten mehr verlinken untereinander, anstatt alles auf Facebook, Reddit oder an anderen Seiten hochzuladen. Also zusammenfassend, es funktioniert für mich. Ich weiß nicht, wieso ich das euch erkläre, weil ihr seid genau die Menschen wahrscheinlich, die sowas kaputt machen wollen würden. Ich bitte euch, das nicht zu machen. Ich lebe in meiner kleinen Welt und ich will da nicht aus. Ja, und das war's. Also vielen Dank fürs Zuhören und bye bye. Ich entschuldige mich übrigens, dass die Folien so hässlich sind. Das seht ihr jetzt nicht, aber das ist handgeschriebenes Postscript. Was auch besser ist als PDF, by the way. Wenn jemand mit mir über solche Sachen, über Hot Takes reden will oder andere CGI-Anwendungen, die ich habe, sprecht mich gerne an. Ich mache hauptsächlich CGI und das ist schlimm.
Hast du wieder die Link?
Ja. Wie? Ich habe nichts gemacht.
Die erste Seite.
Ja, hier. Wenn ihr eine Linkseite erstellt, sagt mir Bescheid und wir machen Social Network.
Hey, das passt doch mit dem Webring zusammen, der hier vorher vorgestellt wurde.
Ich habe Webring CGI implementiert, das war, aber den benutzt keiner. Ja, das ist mein... Alles klar. Und man sieht sich.
Ja. Eigentlich hätten wir noch 20 Minuten gehabt, tatsächlich, um den Slot zu füllen.
Das hättest du mir vorher gesagt.
Ich habe aber nicht absehen können, dass es nur so wenige gibt. Von daher...
Ich kann auch 5 Minuten reden mit dir, wenn du willst. Ich brauche nur einen Webbrowser.
Naja, wenn es hier lokal ist, sollte das auch damit keine Probleme haben, einfach mal den Screen aufzubauen, oder?
Ich habe keinen Laptop dabei.
Webbrowser haben wir da. Ich habe ja meinen Laptop. Kann mir mal wer das MacBook vorbringen? Ich wollte ja sagen, solange es nur hier ist. Ich hole mal meinen Laptop vor und dann kriegen wir eben eine Spontaneinlage. Oder es kommt noch jemand gerade schon in die Richtung vorne. Dann kannst du schon mal aufbauen. Wok, bitte mal Bildschirm.
Ich weiß nicht, funktioniert das oder...
Bist du auch noch auf Erweitern?
Kann sein.
Du musst spiegeln.
Does it work? Ich weiß noch nicht, ob das jetzt richtig eingestellt ist.
Aha. Jetzt!
Yay! Hallo, Mikrofon oder...
Aber natürlich kriegst du ein Mikrofon.
Hallo, hallo. Funktioniert das? Ja. Hallo, ich bin Leso. Ich mache das extrem exorbitant spontan, aber das ist meine Spezialität. Ich habe kürzlich meine Masterarbeit abgeschlossen und hatte 5 Wochen für meine Abschlusspräsentation. Ich habe sie in 2 gemacht und eine 1 bekommen. Yay. Jedenfalls... Ich habe mir überlegt, ich hätte 2 Lightning Talk Themen. Ich glaube, das eine werde ich jetzt einfach umsetzen. Ich habe in meiner Kindheit, kennt hier jemand das Spiel Siedler? Also das Computerspiel Siedler? wunderbar, sehr gut. Kennt jemand die 10th Anniversary Edition von Siedler 2? Okay, cool. Es gibt dieses Spiel, die Siedler, ich kann es hier bestimmt starten, was wahrscheinlich funktionieren wird. Dieses Spiel, Siedler, ist absoluter Teil meiner Kindheit und ich habe mir schon relativ früh, als ich dann angefangen habe zu programmieren und zu basteln, gedacht, oh, wäre das cool, wenn man das irgendwie hacken könnte, wenn man da irgendwie was drin basteln könnte. Das Spiel sah dann ungefähr so aus. Es gab Zeiten, bessere Zeiten. Also, wunderschönes, altes Spiel und ich dachte mir, oh, ich möchte da irgendwie... ich möchte da irgendwie eigene Gebäude hinzufügen. Ich möchte irgendwie Menschen verändern können, keine Ahnung, eigene Rollen definieren, was weiß ich. Ich versuche das jetzt mal irgendwie mit Mikrofon in der Hand zu machen. Jedenfalls, bei Siedler ist es so, es benutzt fast nur bekannte Spielformate, also bekannte Dateiformate. Das bedeutet, die Modelle sind Granny 2-Dateien, die Audiosachen sind MP3 oder WAV und die Skripte sind tatsächlich Lua. Ganz viel ist in Lua geskriptet. Es gibt einen Haken. Das Lua von Siedler 2 sieht ungefähr so aus. Zum Beispiel Scripts. Ich glaube, ich muss gleich mal meinen Compositor neu starten. Es glitscht. So. Oh. Warum nicht? Ist es der... Ah, es gibt mehrere Monitore. Es ist Alpine Linux mit Unity. Don't judge me. Upstream pending. So, jetzt. Okay. Genau, also das hier ist so eine Lua-Datei aus Siedler. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Siedler benutzt nämlich irgendeinen komischen Kompressions- oder Verschlüsselungsalgorithmus. Ich habe mir dann gedacht, was ist das? Ich habe sehr viel recherchiert. Ich dachte dann, es müsste UDE Compression sein. Das ist ein proprietärer Kompressionsalgorithmus von Red Games, der von diesen ganzen alten Spielen, so SpongeBob-Spiele, die ganzen... was gab's noch? Also so 3D-Spiele aus dieser Zeit genutzt wurde. Das ist aber tatsächlich nicht. Also UDE Compression wurde 2020 tatsächlich vernicht Open Sourced. Die Unreal Engine hat das irgendwie frei gemacht, aber kostenlos, nicht Open Source. Und ich habe letztens mal mir das angesehen und gesehen, es ist nicht UDE Compression. Und dann habe ich den Heiligen Gral gefunden auf GitHub. Mal sehen, ob ich das hier in der Browser-Historie habe. Na, okay, wir machen das einfach so. Es ist auf ShitHub, aber hier. Der Heilige Gral war, dieses Spiel ist 20 Jahre alt. Es ist 2004, oder länger. Es ist 22 Jahre alt. Und vor 9 Monaten hat jemand diese schöne Sache in Rust veröffentlicht. Das ist ein Decryptor und Re-Encryptor für die Spieledateien von Siedler 2. Und 20 Jahre später bin ich jetzt erwachsen und mein Traum erfüllt sich. Ich kann jetzt Skripte hiervon tatsächlich dekompilieren und rekompilieren. Und ich habe das relativ groß aufgezogen, weil ich mache natürlich inzwischen irgendwie Dinge etwas professioneller. Ich versuche das mal etwas größer zu machen. Oh Gott. Ja. Für wer es nochmal sehen möchte. Ja. Compass. Es ist, ja. Ich bin einer dieser Nutzer. Jedenfalls. Wie moddet man ein Spiel möglichst nachhaltig? Also ich dachte mir, okay, erstmal werde ich ganz viel kaputt machen. Das heißt, ich brauche Make Backup, beziehungsweise Make Restore. Ich habe mit Rustic Backup, falls das jemand kennt, Rustic, weil es das gleiche mehr oder weniger, habe ich mir so ein Make-Target gemacht. Wenn irgendwas kaputt geht, Restore. Und die Spieldaten sind wieder so, wie sie waren. Das geht sehr schnell, das ist sehr effizient, das ist deduplizierend. Damit kann ich quasi Snapshots von dem Spiel machen. Ansonsten kann ich, das ist jetzt alles sehr langsam, weil ich ein Mikrofon halte. ansonsten habe ich mir hier so eine kleine Dateistruktur überlegt. Ich habe erstmal Patches. Das sind verschiedene Dinge. Dazu komme ich später. SRC ist interessant. Hier sind die ganzen dekompilierten Siedler 2 Skripte. So, und jetzt wird's spannend. Nach 20 Jahren schaute ich jetzt erstmal in diese Skripte. Und das ist tatsächlich Lua. Gucken wir mal. Buildings. Und da haben wir tatsächlich, das ist jetzt dekomprimiertes Lua. Wir haben tatsächlich verschiedene Properties. Wir haben diese Building Boilerplates, das gibt's auch noch für Güter und so weiter. Und ich kann jetzt tatsächlich hergehen und eigene Dinge definieren. Ich habe zum Beispiel mal die Holzfällerhütte kopiert, die kann man im Spiel bauen, und habe die Coolhütte gebaut. Hier kann man dann auch festlegen, was das kostet und so. Ich hoffe, mein Language-Server geht hier gerade, denn ich habe, ich habe angefangen, die API von Siedler zu dokumentieren, damit man hier Autovervollständigung bekommt. Also das, genau. Ich möchte das auch veropensourcen, sehr gerne. Es funktioniert jedenfalls so, ich kann jetzt hier speichern und wenn ich dann eventuell, wenn ich dann make mache, werden alle Spieldateien neu kompiliert mit diesem Rust-Tool, die sich geändert haben. Das heißt, wenn ich das nochmal mache, passiert nichts. Ich habe mir auch ein Make-Target gemacht, um das Spiel auszuführen und wir können jetzt mal schauen, was mein gemoddetes Siedler so kann. Es gab Zeiten, bessere Zeiten. So, Start. Wir machen mal ein Einzelspielerspiel. Es ist sehr klein leider, es tut mir leid, aber eventuell könnte ich die Auflösung kurz runterstellen. Also so sieht das Spiel übrigens aus. Es ist wunderbar, es ist Nostalgie, man kann hier die Karte anzeigen und was weiß ich. Aber dieses Spiel ist modifiziert. Ich mache mal die Auflösung ein bisschen runter. Ich hoffe, das VOG killt mich nicht gleich. Schauen wir, ob das geht. Okay. DirectX unter Linux. Einen Moment, wir probieren das nochmal. Oh. Das ist bestimmt alles gesund, was wir hier machen. Das ist so. Oh, ich befürchte, ich habe es kaputt gemacht. Oh, das wäre jetzt aber wirklich sehr schade, wenn... Ich meine, das Praktische ist, ich habe das Einstellungsformat auch dekomprimiert. Make Restore. Moment. Ich habe ja Erfahrungen gesammelt. So. Make Restore. Ja, irgendwelche NeoVim-Bugs, also wir wollen es gar nicht wissen. Oh. Es wäre aber auch zu schön gewesen, wenn das im Backup enthalten gewesen wäre. Oh, okay, also das ist jetzt wirklich sehr, sehr schade, weil tatsächlich, das ist richtig cool. Also ich habe tatsächlich ein eigenes Gebäude definiert, was man dann auch bauen kann. Der Siedler, der dann aus dem Hauptgebäude rausläuft, weiß nur nicht, was er damit anfangen soll. Er ist dann so, ja, hier ist jetzt ein Gebäude, was nicht in C++ implementiert ist. Ich stehe jetzt hier einfach rum. Ich kann kurz versuchen, mit Betonung bitte auf kurz, meine Einstellungen zurückzusetzen. Ich glaube, ich weiß auch, wo die sind. Das ist jetzt alles sehr live gecodet. Das ist wieder das andere. Das ist okay, ich gehe jetzt eh nur kurz durch meine Dokumente. Ich lösche einmal die Einstellungsdatei. Ich habe sie gefunden, ich lösche sie und wir probieren das nochmal. Run. Ja, es geht wieder. Es geht wieder. Wir ignorieren das mal, dass das da oben ist. Es ist okay. Ich kann es auch noch einmal neu starten und dann sollten wir es auch wirklich mal in gescheiter Auflösung und auf dem richtigen Monitor haben. Aha, ja. Whatever. Ihr seht's. Das ist okay. It's fine. So, also, Einzelspieler. Das Lustige ist, ich habe es jetzt auf dem Monitor tatsächlich in größer und ihr seht es in oben. So, also der Punkt ist, wir haben jetzt dieses Gebäude, was normalerweise nicht existiert, es ist die Cool Hut. Dankeschön. Ich habe noch so ein paar Mods gemacht. Mir haben sich die Spieler ein bisschen zu langsam bewegt, während sie Gebäude gebaut haben, weil, ich will ja irgendwie vorankommen und irgendwie sehen, was ich tue. Also habe ich vielleicht eventuell die Laufgeschwindigkeit ein bisschen beeinflusst. Das Lustige ist, dass andere Dinge noch die normale Zeit haben. Deshalb dauert es jetzt eine Weile, bis die Sachen rausgebracht werden, aber das Rausbringen und Bauen geht dann tatsächlich recht schnell. Auch die Gebäudebauzeit habe ich möglicherweise ein bisschen verstellt. Und jetzt kommt gleich dieses lustige Phänomen. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich da den Woodcutter aktuell eingestellt. Der sollte dann gleich aus dem Hauptgebäude kommen und dann nicht wissen, was eine Cool Hut ist. Und dann da einfach stehen bleiben. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, ich glaube, ich habe es vielleicht wieder auf Cool Hutter umgestellt. Den gibt's noch nicht. Das war mein Ansatz, das zu fixen. Ja, okay. Na gut. Aber man sieht, man kann eigene Dinge machen. Ich finde es äußerst cool. Also man kann auch so viel machen. Es gibt so viele Lua-Dateien. Es gibt Dinge, um den Tag-Nacht-Zyklus zu beeinflussen. Man kann die Fische im Meer beeinflussen und andere Fische definieren. Ich könnte auch eigene Modelle laden, das Granny 2-Format. Da gibt es Plugins für Blender. Also ich finde es sehr, sehr cool. Was? Das kann ich ja vielleicht in dem Punkt aufgreifen. Das Ding ist, um sowas irgendwie gescheit zum Laufen zu bringen, möchte man natürlich irgendwie Kenntnisse über die Umgebung haben, in der man sich bewegt. Das heißt, einer meiner ersten Ansätze war, wo ist die Maus? Einer meiner ersten Ansätze war, möglichst irgendwie Informationen über diese Lua-VM rauszufinden. Ich bin irgendwie gefangen. Ich habe irgendwie 2 Monitore und gleichzeitig nicht 2 Monitore. Ah, oh, der ist über die... Okay, oh, das ist cursed. Das ist absolut cursed. Aber es ergibt irgendwie Sinn. Egal. Man möchte jetzt eigentlich irgendwie Informationen über diese Lua-VM haben, in der man sich bewegt. Aber da muss ich sagen, die SIDA-Programmierer können was. Die haben tatsächlich das ziemlich gut runtergeschnitten. Bei Lua kann man das globale Environment quasi leeren, bevor man etwas einstellt dort. Und das haben sie gemacht. Das bedeutet, es gibt keinerlei Standardfunktionen, es gibt keinen Dateizugriff und sowas. Ich muss tatsächlich komplett rausfinden, welche Funktionen es gibt, indem ich mir die Dateien ansehe und sowas. Das ist jetzt der Work in Progress. Ich möchte gerne Lua-Standardbibliotheken laden, um vollen Zugriff auf die Lua-VM zu haben. Und dafür mache ich einen etwas advancederen Hack, der ist aber jetzt gerade in Arbeit. Und zwar, ich möchte gerne Dinge in Lua injizieren, das muss ich in C machen. Und das geht, indem man sich in DirectX einhackt. Indem man ein eigenes DirectX entwickelt. Das passiert hier schon tatsächlich, das ist in C geschrieben. Ich muss jetzt aber noch irgendwie diesen Stretch hinbekommen. Ich glaube, das hier. Oder C-Module ist, glaube ich, das Richtige. Ordnerstruktur. Das überschreibt hier jedenfalls in irgendeiner Form dann... ja, das überschreibt jedenfalls DirectX. Was ich jetzt noch hinbekommen muss, ist rauszufinden, an welcher Speicheradresse der Lua-State liegt. Und dann kann man da Bibliotheken injizieren und dann noch mehr coole Dinge mitmachen. Ja. Das ist auf jeden Fall der aktuelle Stand, das war jetzt sehr spontan. Ich finde es ultra cool, es hat mir meinen Kindheitstraum erfüllt. Ich finde es toll. Großes, großes, großes Dankeschön an die Rust-Leute, die irgendwie dieses Decryption-Tool gebaut haben. Und Shoutout an den Typen, der die Musik gemacht hat, die ich super schön finde. Der ist leider gestorben, ein Jahr nachdem er sie gemacht hat. Und die Musik von diesem Spiel wurde zu seinem Tod auf einer Game-Convention tatsächlich gespielt und ihm gewidmet. Ja, Ingo... Oh, jetzt wäre es noch toll, wenn ich den Namen wüsste. Ich habe es auf Wikipedia korrigiert, von wem die Musik ist. So, ich glaube, das genügt. Ja. Danke.
Du kannst. Und nochmal zum Abschluss der Lightning Talks. Ein großes Danke und einen großen Applaus für alle, die uns hier was heute erzählt haben.